Herzlich willkommen beim Marketing Mysteries Podcast, die Nummer 1 Ressource zum Thema Marketing, Conversion und Traffic. Hier ist euer Host, Philipp Kaul.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Marketing Mysteries. Mein Name ist Philipp Kaul und wir haben heute ein sehr, sehr cooles Thema. Dabei fällt mir auf, ich habe noch nie gesagt, dass das Thema nicht cool ist, weil wir über Marketing sprechen. Marketing ist einfach cool und macht einfach Bock. Und deswegen freue ich mich, dass ihr das genauso seht und uns, ja, das kann man an der Stelle jetzt einfach mal sagen, auf Platz 50 hochkatapultiert habt in den Marketing-Podcast-Charts bei Apple. Also als wir das gesehen haben hier im Team, waren wir auf jeden Fall ein bisschen aus dem Häuschen. Vielen, vielen Dank dafür. Aber wir sind natürlich nicht der Marketing-Mysteries-Podcast, weil wir uns jetzt auf unseren Lorbeeren ausruhen. Im Gegenteil. Wir wollen natürlich, dass ihr uns noch weiter nach oben pushen, damit wir zusammen mit euch diese Podcast-Charts erobern und stürmen und ja, einfach bis nach ganz oben klettern. Auch vor Dirk Reuter, ne? Der ist manchmal Platz 2, Platz 3. Da habe ich eine kleine Challenge und dann müssen wir auf jeden Fall auf Platz 1 mal kommen. Ich denke mal, das sollte möglich sein, dass wir OMR einfach da vom Thron schubsen. Kein Problem. Aber trotzdem vielen Dank an alle, die unterstützen und hören. Und auch vielen Dank an die einigen wenigen, die immer Werbung machen. Ich wünsche mir da natürlich, dass das noch mehr werden. Also, hier der Aufruf, wenn du diese Folge jetzt hörst und du hast gerade deine Kopfhörer am Ohr oder fährst gerade, ich sag mal im Zug, weil im Auto wäre das jetzt ein bisschen schlecht, fährst gerade irgendwo hin, dann halt meinetwegen jetzt auch an, ja, fahr an die Raststätte, nimm dein Handy raus, teil die Folge auf Instagram, markier wie Mabu und Philipp Kaul und dann wirst du ein gutes Leben haben. Noch eine Sache, die mir letztens aufgefallen ist, wenn ich einen Podcast mit einem Interviewgast mache, dann baue ich immer so eine Spannung auf und sage immer so, ja, mein heutiger Interviewgast macht das und das und das und das. Eigentlich ist dieser Spannungsbogen total unnötig, weil wenn man ja auf die Podcast-Folge draufklickt, sieht man ja schon, wer der Podcast-Gast ist. Das ist mir irgendwie letztens mal so aufgefallen. Ich werde es natürlich weitermachen, einfach für mein persönliches Gefühl und für diese Show-Atmosphäre, aber war auf jeden Fall ganz funny. Aber starten wir mal inhaltlich jetzt rein in diese Folge. Kopfhörer für 600 Euro, Mobiltelefone für 1,5 und ich meine allein der Standfuß für den 20.000 Euro PC kostet 1.000 Euro. Ich frage mich, wie Apple es schafft, so hohe Preise aufzurufen, ohne Shitstorms zu sammeln oder noch besser, dass sie es schaffen, dass die Menschen die Produkte kaufen und Apple damit zur wertvollsten Marke der Welt machen. Apple hat über 2 Billionen Marktkapital. Und das haben die letztes Jahr erreicht. Das Krasse daran ist, dass sie für die erste Billion 42 Jahre gebraucht haben und für die zweite gerade mal 2 Jahre. Die Frage ist aber eigentlich, wie hat Apple das geschafft? Und ich habe heute eine Folge für euch vorbereitet, die es in sich hat. Ja, wir haben ganz viele verschiedene Kategorien und Gliederungen. Fangen an mit dem Storytelling von Apple, weil das ist richtig, richtig geil. Wir haben in Deutschland generell viel zu viele Menschen, die Kataloge vorlesen, ja, also in Merkmalen kommunizieren. Was ist das Bessere? Das Bessere ist, wenn du in Vorteilen kommunizierst. Wenn du nicht sagst, die Klimaanlage ist extrem geräuscharm bei bei 2 Dezibel und kühlt den Raum auf 15 Grad runter, sondern besser ist, wenn du sagst, wenn du dieses Klimagerät kaufst, dann ist dir im Sommer nicht warm. Ja, ganz klar, ganz on point sagen, was ist das Vorteil von dem Produkt. Aber es gibt aber noch eine Stufe darüber. Das Beste, was du machen kannst, um ein Produkt zu verkaufen, ist nicht in Merkmalen zu kommunizieren, nicht in Vorteilen zu kommunizieren, sondern in Geschichten zu kommunizieren. Und das Ganze nennt sich Storytelling und da drin ist Apple Chef. Ja, also Storytelling on its best. Ich gebe mal ein paar Beispiele. 2001 hat Apple den ersten iPod rausgebracht. Ja, die erste richtig krasse Präsentation, heute auch bekannt als Keynote von Apple. Und Steve Jobs hat dieses Produkt extrem geil verkauft und extrem cool auf der Bühne präsentiert. Aber damit ihr mal versteht, wie man es nicht machen sollte, erkläre ich euch mal, wie so ein Katalogverkäufer das verkaufen würde. Oder nichts gegen die, aber Mediamarktverkäufer. Ihr habt hier ein neuartiges Wiedergabegerät für MP3-Dateien. Ultra kompakt mit praktischem Clip. 185 Gramm Gewicht, Alugehäuse, schön ganz, ganz clean gefertigt, 5 GB Festplatte und auch super benutzerfreundlich. Wenn ich sowas höre, dann schlafe ich ein. Steve Jobs hat nur folgenden Satz gesagt. iPod, 1000 Songs in deiner Tasche. Und das war genial. Die Presse hatte direkt schon die Schlagzeile, die sie in die Zeitung schreiben konnten. Steve Jobs hat direkt schon die Überschrift mitgegeben und am Ende stand es in jeder Zeitung, 1000 Songs in deiner Tasche, Apple revolutioniert den MP3-Player. Ich meine, vorher gab es nur sowas wie Discmans, wo du so eine CD reingeschoben hast. Ich hatte sogar noch so ein Ding, weil ich früher kein iPod bekommen habe. Kommt gleich auch noch eine Geschichte zu. Aber diese Überschrift, die Steve Jobs da gewählt hat und dieses Simple, das hat sich so in die Köpfe eingebrannt und hat natürlich extrem gut im Marketing funktioniert. Das gleiche beim iPhone 2007. Da war der Kampagnenspruch, Apple erfindet das Telefon neu. Oder Apple reinvents the phone. Ja, das war so catchy wieder und so cool wieder, dass sie es wieder geschafft haben, die Presse wieder komplett zum Ausrasten zu bringen. Da auch wieder ein verwandter Spruch, den sie im Zusammenhang mit dieser Keynote genannt haben, Internet in deiner Tasche. Ja, also ähnlich schon wie bei dem iPod, das hat ja schon mal funktioniert, hat das wieder funktioniert. Es gibt bei Apple auch immer mehrere Kampagnen. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass sie nur die Keynote machen. Beim iPhone war es zum Beispiel so, dass sie bei den Oscars 2007 haben sie Filmausschnitte von den letzten Jahrzehnten gezeigt, wo Menschen ans Telefon gegangen sind. Ja, und das hat diese ganze Journey durch diese Digitalisierung mitbegleitet und die ganze Zeit Leute, die ans Handy gegangen sind, also ans Telefon gegangen sind mit Hello. Und aus den verschiedensten Serien natürlich total emotional. Und ich nenne dieses Beispiel, weil Apple zeigt, dass man seine Videos, Fotos und alles, was man in den Kampagnen macht, an seine Zielgruppe und an den Ausspielungsort anpassen muss. Also Apple führt durch die Geschichte der Telefonie und läutet mit dem iPhone eine neue Ära ein. Und warum funktioniert das gut im Zusammenhang mit den Oscars, also da, wo es ausgespielt wurde? Ja, die ganze Branche sitzt in diesem Kino und schaut sich diesen Spot an. Das sind alles Menschen, die filmaffin sind und wahrscheinlich haben die meisten der Menschen, die da saßen, auch den einen oder anderen Film, einen kleinen Voice-Crack gerade, aber es bleibt einfach drin, ist hier ein Podcast. Haben wahrscheinlich die Hälfte der Videos, die da drin waren, einfach auch selber produziert und deswegen hat das natürlich total emotionalisiert und am Ende dann den Twist mit, das iPhone reinvented und Telefonie neu erfunden. Und last but not least, eine Kampagne, die ich extrem feiere, Shot on iPhone. Vielleicht klingt es bei dem einen oder anderen schon, aber als wir uns auf diese Podcast-Folge vorbereitet haben, sind wir mal auf den Apple Instagram-Feed gegangen und jedes einzelne Werbevideo, jedes einzelne Foto, was auf dem Instagram-Kanal von Apple zu sehen ist, wurde mit dem iPhone fotografiert. Die ganze Social-Media-Strategie besteht quasi darin, die Kamera vom iPhone zu bewerben. Und es werden Fotografen aus der ganzen Welt gesucht, Fotografen aus der ganzen Welt angeschrieben mit dem Satz, ja, wir möchten gerne dein Foto für die Shot on iPhone-Kampagne auf unserem Instagram-Kanal nutzen. Wäre das okay für dich? Und dann postet Apple diese Fotos. Und das ist natürlich die beste Werbung, die man machen kann, wenn man einfach zeigt, man hat mit dem iPhone Möglichkeiten in der Fotografie, die teilweise Menschen mit Spiegelreflexkameras und anderen Digitalkameras nicht erreichen. Einfach nur, wenn man weiß, wie gut diese Kamera ist und wie gut die für Apple einfach spricht. Gehen wir weiter zum nächsten Punkt, zur Customer Journey, die man bei Apple durchmacht. Also die Reise, die ich erlebe vom ersten Mal, wo ich mit der Marke in Berührung komme, bis über den ersten Kauf, bis hin zu, ja, ich kaufe immer wieder bei der Marke. Wir fangen online an. Wenn man auf die Website kommt von Apple, dann sieht man nicht irgendeine grusige Website mit komischen Fehlern und schlechten Bildern, sondern man sieht eine ganz, ganz cleane Website, die sehr minimalistisch gehalten ist, die wirklich den Fokus auf das Produkt lenkt mit Fotos der ersten Oberklasse. Also es gibt keine geileren Fotos im Technikmarkt, aber mit einer sehr, sehr ästhetischen Typografie. Also Apple passt die Schriftarten und die Grafiken immer sehr gut an die Bilder an. Die Website ist natürlich responsive auf allen möglichen Geräten. Dass sie auf dem iPhone, auf dem iPad und auf dem Mac am besten funktionieren, ist klar. Aber auch auf allen anderen Geräten ist eine fehlerfreie Seite. Und das ist heutzutage für jede Branche und für jede Website einfach key. Also das muss sein, das ist Standard. Apple hat auf der Website Animationen, die sind nicht von dieser Welt. Also wenn ihr zum Beispiel auf die Seite vom Mac Pro geht, dann wird durch das Scrollen der Maus der Mac die ganze Zeit gedreht. Es öffnet sich zum Beispiel dann die Klappe. Und diese Seitenklappe und man hat einen Einblick in das Gerät, die Lüfter drehen sich und es ist eine komplette Animation. Die Seite hat natürlich eine extrem krasse Page-Speed trotzdem, weil Apple die besten Server der Welt benutzt und da es jetzt nicht auf 2,50 € ankommt im Monat für Servergebühren und natürlich auch, wenn man online bestellt, der ganze Versandprozess ist einfach einfach. Ja, also es ist super simpel, bei Apple Sachen zu bestellen. Man kann direkt online bezahlen. Man kriegt direkt diese Tracking-Nummer, kann direkt schauen, wo ist das Gerät, wann kommt es an, bekommt die Rechnung dann direkt per Mail auf seine Apple-ID. Und das ist der letzte Punkt und das ist, glaube ich, für jeden Apple-Fan immer was ganz Besonderes, wenn man das Gerät dann am Ende in der Hand hat, das Auspacken. Ja, beim iPhone sind es auch diese Kleinigkeiten, wenn man den Deckel, also wenn man diese Folie abmacht und das iPhone in der Hand hält und den Deckel dann so abzieht, dann rutscht das iPhone nicht direkt runter, sondern das ist so, hat so einen leichten Widerstand und man braucht so 5 bis 7 Sekunden, bis der Deckel ab ist, aber es gleitet so perfekt raus. Und jedes einzelne Teil bei der Verpackung von Apple, da merkt man einfach, da wurden sich Gedanken gemacht und das ist Ingenieurskunst. Und offline ist es natürlich auch so. Und das ist eine Überleitung, das ist die perfekte Überleitung zum Store-Konzept von Apple. Wenn du in einen Apple Store gehst, dann merkst du, dass du in einem Apple Store bist. Egal, wo du auf der Welt bist, ob das in Sydney ist, ob das in Berlin ist oder ob das irgendwo im tiefsten Asien ist, die Apple Stores sehen immer gleich aus. Die haben immer super hohe Decken, die haben immer eine besondere Architektur, sind immer sehr, sehr clean, mit viel Weiß, mit viel Holz und mit viel Silber. Überall siehst du natürlich dieses große Apple-Logo an der Wand. Und man hat diesen Wiedererkennungswert, der sich von den Geräten über die Architektur der Apple Stores auch bis hin zum Design der Mitarbeiter-Shirts zieht. Man erkennt irgendwie, dass alles aus einem Guss ist. Und das ist was wir, glaube ich, sehr von Apple lernen können, dass man das Corporate Design einfach durch alle möglichen Prozesse durchzieht. Wenn du dann in den Apple Store gehst, dann wirst du direkt von einem Mitarbeiter angesprochen. Du wirst geduzt. Ja, das heißt, es wird ein sehr persönliches Verhältnis aufgebaut. Und wenn der Apple-Mitarbeiter dann mit dir spricht, dann gibt es einen riesigen Leitfaden, den der Apple-Mitarbeiter, der auch Genius genannt wird, das ist schon total verrückt eigentlich, den der Genius dann einhalten muss. Das besteht zum Beispiel daraus, dass ein Apple-Gerät grundsätzlich frei von Fehlern ist, zumindest in der Kommunikation mit dem Kunden. Wenn ein Kunde jetzt auf irgendwelche Fehler vom iPhone oder vom iPad eingeht, dann werden so Wörter wie Absturz, Hänger, Bug oder Problem komplett vermieden. Es wird so auf so positive Umschreibungen ausgewichen, wie zum Beispiel nicht das Gerät stürzt ab, sondern das Gerät antwortet nicht mehr. Und weil Apple sich in jedem einzelnen Bereich so krasse Gedanken dazu macht, wie die Marke wahrgenommen wird, kann man am Ende auch nur sich so stark positionieren als Marke. Wenn du morgens in einen Apple Store reinkommst, bevor der Laden aufmacht und mit so der Erste bist, der reingehst, dann, und jetzt halte ich fest, wirst du beklatscht. Die Apple-Mitarbeiter feiern dich als Kunden einfach so krass, dass du reinkommst und die Leute applaudieren. Einfach damit sich jedes Individuum, was in einen Apple Store reingeht, besonders fühlt, dass man ja einfach diese Gruppe bildet, Apple-Nutzer, die sich von allen anderen abgrenzt. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ja, ich sehe da auch durchaus Kritik, aber am Ende geht es im Marketing darum, Produkte zu verkaufen und genau das schafft Apple damit. Gehen wir rüber zum Design. Apple wählt immer ein ganz spezielles und wiedererkennbares Design für seine Produkte. Ja, das sieht immer anders aus, aber es gibt immer diesen Wiedererkennungswert. Und das ist das, was Apple sehr gut hinbekommt. Auch wenn die Geräte sich von Gerät zu Gerät stark unterscheiden und teilweise die Oberfläche, also die hintere Fläche vom iPhone in der Vergangenheit verchromt war, dann irgendwann aus Glas war, mittlerweile wieder aus Aluminium ist, sowohl gab es es in glänzend, jetzt mittlerweile ist es wieder matt. Aber was Apple immer gemacht hat, ist, dass die Form relativ gleich ist und dass das Apple-Logo hinten auf dem iPhone zu sehen ist. Einfach als extremes Wiedererkennungssymbol. Wenn du dir das erste iPhone anschaust von 2007 und das aktuelle iPhone anschaust von 2020, dann wirst du sehen, dass es aus einer Familie stammt. Und über 13 Jahre wurde es geschafft, das Design so nachhaltig gut zu gestalten, dass man sich damit 2020 immer noch identifizieren kann. Also es ist nicht so wie die ersten Telefone mit dieser Wählscheibe, wo du dich heutzutage nicht mehr mit blicken lassen kannst. Wenn du das erste iPhone hast, dieses iPhone 2G, dann fällt das heutzutage, würde das gar nicht so krass auffallen, auch wenn das irgendwie nur, wir haben gerade nochmal nachgeschaut, 200 Pixel oder so hatte. Und heutzutage haben wir ja 4K-Displays. Das ist schon eine krasse Veränderung, die es dann in der Laufzeit der iPhones gab. Selbst der Ex-Apple-Designer Jonathan Ive wurde von Apple zur Personenmarke gemacht. Ja, ich meine, er ist so ein Perfektionist und Apple hat die Strategie, dass sie immer die jeweiligen Experten zu den jeweiligen Themen auf der Bühne auftreten lassen. Ja, also wenn es um das Allgemeine geht, dann tritt der CEO Tim Cook auf. Aber wenn es um das Design ging, dann war immer Jonathan Ive auf der Bühne. Und auch durch die Werbevideos, in denen er ja, so komplett pathetisch geredet hat und sowas gesagt hat wie
"The new iPhone is incredibly thin."
Ja, das ist so ein Satz, der ist mir so krass im Kopf geblieben, weil das diesen starken Wiedererkennungswert hat und diese Person richtig zur Personenmarke geworden ist. Und wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Smartphone-Herstellern wie Samsung, Huawei oder Nokia, ich weiß gar nicht mehr, ob es Nokia überhaupt gibt, dann erinnere ich mich an keinen anderen Designer. Und das zeigt einfach, dass es nicht nur die Dachmarke Apple ist, sondern dass es unter dieser Dachmarke auch noch verschiedene Eigenmarken gibt, wie zum Beispiel die Mitarbeiter und die Führungskräfte. Der nächste Punkt ist die Veröffentlichungsstrategie, wie ein iPhone, ein iPad oder ein sonstiges Apple-Produkt zum ersten Mal an die Menschen herangetragen wird. Ich denke, der erste Punkt, den es gibt, sind Leaks. Also ein paar Monate bevor das neue iPhone zum Beispiel rauskommt, tauchen auf einmal auf irgendwelchen Internetforen und irgendwelchen Technikzeitungen die ersten Hinweise aufs neue iPhone auf, die natürlich von Apple der Presse zur Verfügung gestellt werden. Ja, man möchte den Eindruck erwecken, dass so kleine Leaks durch die Apple-Führungsetage rausgegangen sind und an die Presse überspielt wurden, um eben diese künstliche Verknappung und diesen Hype noch stärker zu auszuführen oder zu leben. Und die Menschen spekulieren dann natürlich. Dieses Spekulieren ist pure Interaktion. Wenn irgendeine Technikseite einen Leak veröffentlicht, dann wird darunter unter der Kommentarspalte ausgerastet. Dann sagen die Apple-Nutzer, nee, ich glaube nicht, dass das nächste iPhone einen Beamer inklusive hat. Und der nächste schreibt, ja, ich glaube das aber schon. Und der übernächste schreibt vielleicht wieder, ja, ich glaube, das sind 14 Kameras dieses Jahr beim iPhone. Und es gibt die verschiedensten Quellen. Manche Sachen werden natürlich von Apple zugespielt. Manche Sachen werden vielleicht auch wirklich geleakt. Aber man weiß schon, dass es zu der Verkaufsstrategie und zu der Publish-Strategie von Apple gehört, dass einige Monate vor dem iPhone-Release auch immer wieder die Leaks an die Presse überspielt werden. Und das führt eben, wie gesagt, auch zu diesem Hype. Wenn das iPhone dann rauskommt, dann gibt es erstmal diesen riesigen Knall durch die Keynote. Ja, das ist das gleichzeitig auch das Programm von Apple, mit dem man, also so das PowerPoint-Pendant von Apple, mit dem Programm, mit dem man auch so Animationen und Vorträge und Präsentationen machen kann. Und das nutzt natürlich Apple auch. Ja, also man merkt sowohl bei der Shot-on-iPhone-Kampagne als auch bei den Releases von Apple, dass Apple immer auf seine eigenen Produkte zurückgreift. Und ja, so ist es teilweise ja auch, dass es bei Microsoft oder so in der Führungsetage, dass da Apple-PCs stehen. Das ist schon öfter so als Meme auch viral gegangen ist. Aber es zeigt halt einfach, Apple steht hinter seinen Produkten und benutzt diese Produkte in jeder Form auch selber. Wenn es dann zu diesen Keynotes kommt, dann wird da eine riesige Show draus gemacht. Da werden hunderte von Leuten aus der Presse eingeladen, die dann alle im Steve Jobs Theater im neuen Apple Campus mit ihren MacBooks auf dem Schoß sitzen. Ich glaube, da sind 400, 500, 600 Leute und Livestreams geben von dieser Apple Keynote und dann immer als erster schreiben wollen, was jetzt gerade live in diesem Theater passiert, weil das natürlich nur für eine ganz, ganz exklusive Zielgruppe zur Verfügung gestellt wird. Dieses Theater, in dem man ist, das sieht auch wirklich aus wie ein Theater. Das hat so einen leichten Kino-Vibe mit einer riesigen Präsentationsfläche und einer großen Bühne. Ist natürlich alles extrem luxuriös und sowohl, also auch in der Corona-Zeit, als weiteren Apple-Releases natürlich vonstatten gegangen sind, wurde sich wieder eine spektakuläre Art und Weise ausgedacht, da einen Ersatz zu schaffen, in dem mit FPV-Drohnen, das sind so Racing-Drohnen, durch das Theater geflogen wurde und die ganzen neuen Produkte gezeigt wurden. Nachdem das iPhone dann rausgekommen ist oder sonstige Apple-Produkte, dauert das ja immer ein bisschen, bis die Produkte dann auch wirklich ausgeliefert werden. Und in diesem Zeitraum arbeitet Apple auch mit Influencern zusammen. Also Influencer-Marketing auch an der Stelle vom Feinsten. Natürlich hat Apple da eine sehr gute Voraussetzung, weil das sehr medienaffines Produkt ist. Ja, man kann damit sehr gut Fotos machen für Instagram und Co. Und die Art und Weise, wie Apple diese Geräte zustellt, passt auch halt wieder zu dieser Customer Journey, die man sonst kennt. Natürlich nochmal viel exklusiver. Wenn das jetzt in New York ist, dann wird das krasseste Rooftop-Apartment und das krasseste Penthouse gebucht. Dann wird alles in Apple-Branding gepackt und dann werden Leute eingeladen, die dann in einen Raum kommen, der komplett clean ist, ähnlich wie in einem Apple Store. Da steht dann nur ein Tisch im Raum und darauf stehen das neue iPhone, das neue MacBook und die ganzen anderen Produkte, die die Menschen dann bekommen und darüber dann natürlich dann auch schon auf ihren Social-Media-Kanälen einfach Werbung machen. Einfach weil sie so krass geehrt sind davon, dass Apple diejenigen auswählt, die dann diese Geräte halt vorab bekommen. Hier an der Stelle auch wieder, das ist dieses VIP-Thema und auch die künstliche Verknappung. Man hat etwas, was der Rest noch nicht haben kann. Da gehen die Influencer natürlich drauf ab und zeigen das auf den Social-Media-Kanälen auch sehr ausführlich, was für Apple einfach eine sehr, sehr gute kostenlose Werbung ist. Man könnte schon fast sagen, dass diese Influencer, die die Produkte dann bewerben und auch die ganzen Leute, die die Produkte normal kaufen, die werden scherzhaft auch Apple-Jünger genannt, ja, weil sie so krass dem Messias Apple gegenüberstehen und ihn in jeder einzelnen Lebensform unterstützen und quasi so Außendienstmitarbeiter von Apple sind. Ja, die machen aktiv Marketing und aktiv Verkauf für Apple, ohne dass Apple so richtig was dafür tun muss, weil die Menschen zu Fans geworden sind. Und ihr werdet das bestimmt wissen, der ein oder andere, der zuhört, hat bestimmt auch diese Fans unter seinen Kunden, weiß es vielleicht aber noch gar nicht so richtig. Ja, also wenn ich daran denke, da habe ich auch schon mal im Podcast drüber geredet, ich habe Kunden, die machen aktiv Werbung für mich, die sind überzeugt von unserer Agentur und finden uns cool und die freuen sich einfach, uns dann auch weiter zu empfehlen. Und das ist das wirklich das beste Marketing, was du machen kannst. Wenn du einen guten Job machst, die Leute von dir begeistert sind und zu Fans werden, dann hat das so einen krassen Mehrwert und so einen Multiplikator für dich. Und das perfektioniert Apple in jeder Art und Weise. Ihr kennt bestimmt diese Wettkämpfe, die ausgetragen werden zwischen Apple-Nutzern und Samsung-Nutzern oder Apple-Nutzern und allen anderen Nutzern, die man vielleicht so ein bisschen zusammenfassen kann. Wenn jemand quasi davon überzeugen möchte, dass Apple besser ist oder dass Android besser ist, dann wird es teilweise auch richtig emotional, auch wenn das ein total lächerliches Thema eigentlich ist und man sich damit vielleicht nicht so viel auseinandersetzen sollte. Aber da fliegen die Fetzen, ja, da wird sich richtig gezofft und da gehen die Meinungen meilenweit auseinander. Samsung, Huawei, Android-Nutzer, Google-Nutzer, die sagen dann natürlich oft gerne, ja, aber Apple ist überhaupt nicht kompatibel und ich kann damit überhaupt nicht auf meine anderen Geräte zugreifen. Was natürlich alles Strategie ist, weil Apple natürlich daran interessiert ist, dass du nicht nur das iPhone besitzt, sondern auch den, früher vielleicht noch den iPod, heutzutage das iPad, MacBook, iMac, HomePod, AirPods, alles, was es so an Geräten gibt, weil die natürlich untereinander extrem gut funktionieren. Und wenn du mal in den Genuss davon gekommen bist, wie gut diese Geräte untereinander arbeiten, dann ist es auch relativ unwahrscheinlich, dass du wieder auf das andere Ufer wechselst und ja, dann werden halt regelmäßig diese Wettkämpfe ausgetragen zwischen Apple-Nutzern und anderen Nutzern, was, ja, wie gesagt, ein bisschen lächerlich ist, aber was einfach nochmal zeigt, wie emotional auch dieses Thema Smartphone sein kann. Und das ist auch eine ganz gute Überleitung zu dem nächsten Punkt, Apple als Statussymbol. Ja, weil Apple verkauft keine Produkte, sondern Apple verkauft Status. Natürlich in Form von Produkten, aber bei vielen Nutzern steht bestimmt nicht nur die Vorteile des Produkts im Vordergrund, sondern auch einfach das Statussymbol. Viele wollen das bestimmt nicht zugeben, aber ich habe letztens mit einem Jugendlichen gesprochen und er meinte, wenn das ultimative Statussymbol, was es bei ihm in der Schule gibt, ist, wenn jemand morgens zur Schule mit AirPods im Ohr läuft. Ja, und diese, wie er sagt, Knöpfe im Ohr hat. Das fand ich verrückt, weil ich erinnere mich auch an meine Schulzeit, als ich so in der 5., 6. Klasse war, da war es gerade die Hochzeit der iPod Touches. Und wir hatten ein paar Leute in der Schule, die ein iPod, also ein paar Leute in der Klasse, die ein iPod Touch hatten. Und da wollten halt alle dran an diese Geräte. Die wollten Doodle Jump spielen, die wollten irgendwelche Ballerspiele spielen. Das war das erste Mal so richtig, dass es ein relativ günstiges Produkt gab für 300, 350 Euro, was für einen 5. oder 6. Klässler damals auf jeden Fall sehr, sehr teuer war und was die wenigsten Eltern nur ermöglicht haben. Und das war natürlich ein absolutes Statussymbol. Das war einem früher nicht so bewusst, aber heutzutage ist da, glaube ich, nochmal eine andere gesellschaftliche Relevanz hinter. Und deswegen ist es auf jeden Fall so, dass ein Apple-Produkt ein Statussymbol ist. Der Unterschied zwischen einem Apple-Nutzer und einem, ich sag jetzt mal, Android-Nutzer ist, der Android-Nutzer sagt, ich brauche ein Handy. Ja, das ist zweckmäßiger. Er möchte einfach etwas haben, womit er telefonieren kann, womit er fotografieren kann und einfach diese Merkmale und die Vorteile von dem Smartphone benutzen. Und ein Apple-Nutzer, der sagt persönlich, mir ist es wichtig, dass ich ein iPhone habe. Und mir ist es wichtig, dass ich vielleicht auch diese Apple-Gerätefamilie habe, weil ich mich damit identifizieren muss, weil ich finde, dass das Design schön ist. Und es gibt viel mehr Gründe, die dafür sprechen aus Sicht eines Apple-Nutzers, als für jemanden, den das einfach egal ist und der einfach nur ein Telefon braucht. Es gab auch mal die Kampagne von Apple, wenn du kein iPhone hast, hast du kein iPhone. Ja, und das hat sich, glaube ich, in vielen Köpfen der Menschen auch manifestiert, unterbewusst natürlich, weil, wie gesagt, viele das bestimmt nicht zugeben werden, dass sie ihr iPhone auch als Statussymbol sehen. Ich habe euch noch eine kleine Studie mitgebracht, die 2016 entstanden ist. Da wurden knapp 6.000 Leute gefragt, was Wohlstand für sie bedeutet, früher und heute. Und das fand ich ganz interessant. Es wurde unterschieden zwischen Brands und Products. Und 1992 war das für die Brands zum Beispiel so ein ganz spezieller Senf. Ja, es gab eine Marke damals, die Senf, also die Jean Senf produziert hat. Und es war ein Statussymbol, sich diesen Senf leisten zu können. Ja, 2004 geht's weiter. Da war es eine spezielle Butter, die man sich leisten konnte. Ja, also so Verbrauchsmaterialien. Nicht Dinge, die man sich einmal angeschafft hat, und dann halt erstmal eine Zeit lang hatte, sondern diesen, die Produkte des täglichen Bedarfs sich erlauben zu können, dafür mehr auszugeben. Das war absoluter Wohlstand. Gehen wir rüber zu 2016. Da war es das iPhone. Und auf Platz 2 das iPad. Ja, also man merkt, wie krass sich das verschiebt. Andererseits auf der Produktseite, wenn man jetzt die Brands ein bisschen ausklammert, dann war das 1992 eine automatische Spülmaschine. Ja, was heutzutage in jeder Küche Standard ist, oder vielleicht nicht in jeder Küche, aber was schon relativ Standard ist, war damals 1992 das Statussymbol und das Wohlstandssymbol schlechthin. 2004 das neue Auto und 2016 eine Reise in die USA. Aber man sieht, wie krass die Brand und die Product Experience auseinandergeht. Das Problem finde ich dabei, dass das nicht nur, also es zeigt ja nicht, dass die Menschen sich das iPhone kaufen, weil sie reich sind, sondern wie seltsam die Menschen teilweise ihre Prioritäten setzen. Also wenn man jetzt mal logisch und rational denkt, dann macht es ja eigentlich Sinn, so zu handeln, wie die Leute das 1992 oder 2004 gemacht haben. Ja, das heißt, man gönnt sich mal ein gutes Produkt, was der Gesundheit, okay, bei Butter vielleicht ein bisschen schwieriger, aber Wohlstand ist ja für viele auch einfach, sich in den Bio-Supermarkt gehen zu können und sich dort die Produkte kaufen zu können. Und heutzutage ist es halt, ein iPhone oder ein iPad zu besitzen. Und die Prioritäten werden einfach komisch gesetzt. Ne? Weil ein Student hat trotzdem ein iPhone, obwohl er eigentlich zero Income hat, spart dabei halt aber beim Essen und isst jeden Tag Dosenravioli. Und deswegen rufe ich auch einfach nochmal dazu auf, ja, ich bin Apple-Fan, ich mag die Produkte und finde das cool. Und deswegen sollt ihr mir eine Bewertung schreiben, dann Spaß. Und deswegen möchte ich nochmal dazu aufrufen, denkt erstmal an die Gesundheit. Also bevor ich mir ein iPhone kaufe, und das Mindset habe ich mittlerweile, schaue ich erstmal, dass ich mich gesund ernähre, dass ich einfach ein gutes Leben habe und so einfach meiner Gesundheit erstmal in erster Linie was Gutes tue und dann erst die Prioritäten in Richtung Technikprodukte, Konsumgüter und sowas setze. Ich hoffe, dass die Folge euch gefallen hat. Ich hoffe, dass ihr den Impuls mitnehmen konntet. Und ich finde spannend, wie Apple sich entwickelt hat, wie sie es geschafft haben, zur teuersten Marke der Welt zu werden. Ich habe letztens nochmal geschaut, dass Apple 4 oder 5% der Weltwirtschaft ausmacht. Ja, ein Unternehmen, das zwischen 4 und 5% der gesamten Wirtschaft ausmacht. Das ist total verrückt, wenn man sich das mal überlegt. Ja. Und es ist aber eine spannende Erfahrung. Man kann sehr, sehr viel lernen, wenn man sich die Sachen anguckt. Und schaut euch mal die ganzen alten Videos an, die ganzen Werbevideos, die früher beim Super Bowl ausgespielt wurden. Aber schaut vielleicht auch nochmal einfach mit einem anderen Auge auf die Videos, die auch heutzutage produziert werden von Apple, weil sich durch alle möglichen Kategorien einfach eine gewisse Ästhetik, eine Konsequenz und eine Qualität zieht. Und ich denke, dass viele Unternehmen davon was lernen können und sich davon eine Scheibe abschneiden können, egal was man am Ende von den Produkten und von der Philosophie hält. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche, hoffe, dass ihr viele Marketing-Tipps umsetzen könnt und Kuss auf die Nuss.